Wir sind noch immer bei linearen Gleichungssystemen und haben das letzte Mal begonnen, iterative Methoden zu bereden. Und iterative Methoden zeichnen sich ja dadurch aus, dass es nicht eine feste Anzahl von Schritten gibt, sondern dass man irgendwelche Operationen immer wieder wiederholt auf eine geratene Lösung, bis diese Lösung nahezu perfekt ist oder halt bis auf Rundungsfehler oder eine gewisse Genauigkeit gut genug ist. Und der Vorteil dieser iterativen Methoden ist, dass ich die Matrix nicht notwendigerweise speichern muss, also insbesondere beim Gauss-Algorithmus fängt man mit einer Matrix an und wird langsam modifiziert. Und wenn man sehr, sehr große Matrizen hat, dann passt es typischerweise überhaupt nicht in den Speicher rein. Wenn ihr dagegen, wie es häufig in der Physik ist, dünn besetzte große Matrizen habt und die gar nicht verändern müsst, wie es bei diesen iterativen Verfahren der Fall ist, dann könnt ihr da relativ problemlos Millionen mal Millionen oder noch größere lineare Gleichungssysteme lösen. Und das ist eigentlich die Hauptanwendung und der Vorteil dieser Sachen, die wir da angefangen haben zu bereden. Ich habe ein Beispiel euch vorgestellt, wo wir nahezu fertig geworden sind. Das ist die Methode der konjugierten Gradienten oder CG-Verfahren. Gut, und gerade nochmal die Grundidee, die ihr mindestens mitnehmen sollt, ist, dass man halt Folgendes tut. Man minimiert eine Funktion f, die vom Vektor x abhängt. Und das ist 1/2 x ax minus bx. Und naja, diese Aufgabe minimiere das hier, ist halt gleichbedeutend mit Gradient von f von x gleich 0 und der Gradient wiederum ist halt ax minus b und das ist das eigentliche Problem, was uns interessiert, also die Lösung dieses linearen Gleichungssystems zu finden. Also das heißt, wenn wir stattdessen das hier schaffen, also ein x finden, was halt dieses f minimiert, dann ist es genauso gut. Naja, und die Form von diesem Ding hier, wenn, und das war der Spezialfall, wir haben hier eine symmetrische und positiv definierte Matrix für dieses CG-Verfahren gefordert. Wenn das der Fall ist, dann hat es eine gewisse Form, nämlich ein Paraboloid ist es, in halt entsprechend vielen Dimensionen. Naja, und man rein anschaulich, wenn man davon das Minimum findet oder in einem Gebirge versucht, halt ins Tal zu kommen, dann läuft man entgegen dem Gradienten, also in Richtung des steilsten Abstiegs, daher auch der Name. Und genau das macht im Prinzip dieses konjugierte Gradientenverfahren. Also irgendwie, das letzte Mal haben wir eine genauere Skizze gemacht, aber so in zwei Dimensionen, wenn das halt so die Isolinien von diesem Paraboloid sind, also dass sich jetzt so aus der Tafel rauswölbt, und dass das gesuchte Minimum ist und ihr startet halt irgendwo. Im ersten Schritt haben wir uns überlegt, dass es in die Gradientenrichtung geht, der halt senkrecht auf die Isolinie steht und dann wird entlang dieser Richtung, also dieser Schnitt betrachtet, der eine ordinäre Parabel ist und man minimiert dann bezüglich dieser Parabel erstmal, das führt einem dahin. Naja, und dann ab Richtung 2 ist es nicht mehr ganz so offensichtlich, also es heißt nicht Gradienten, sondern konjugiertes Gradientenverfahren. Wir haben dann da aufgeschrieben, das war eine wichtige Aussage, dass das Minimum nicht nur bezüglich der aktuellen Suchrichtung gesucht wird, sondern dass das Minimum auch bezüglich der alten Suchrichtungen immer beibehalten wird. Also das ist eine gewisse Garantie, dass halt nach n Schritten das Minimum erreicht wird. Also das heißt, hier ist es nicht notwendigerweise der Gradient, sondern irgendeine Richtung, die sich aus dem zusammensetzt. In zwei Dimensionen kann man es aber halt einfach sich überlegen, was die Richtung sein muss. Nämlich man hat halt, wie ich gerade gesagt habe, die Garantie, dass in zwei Schritten das Minimum erreicht ist. Also das heißt, die neue Suchrichtung, die muss da durchgehen und dann ist man halt, naja, 1, 2, 3 kommt man dann dahin. Und in höheren Dimensionen sind halt entsprechend mehrere Schritte erforderlich. Also das war die Idee dahinter, dann diesen Algorithmus und die Formen, glaube ich, die müssen wir nicht nochmal aufschreiben. Also die entweder vom letzten Mal oder ich glaube, das hatte ich damals auch angegeben, habe ich aus Numerical Recipes dann raus oder mehr Details dazu findet auch in diesem Skript von diesem Hans Grabmüller, wo ich auf der Internetseite angegeben habe. Gut, und wo wir jetzt stehen geblieben waren, was noch relativ wichtig ist, zumindest wenn man sich überlegt, ob so ein Verfahren gut oder schlecht ist, das ist die Konditionszahl von der Matrix. Und damit zusammenhängend was sich Vorkonditionierung nennt. Ja, und damals das letzte Mal also als Tatsache aufgeschrieben, bewiesen habe ich es nicht, aber ich glaube, es ist irgendwie plausibel oder vorstellbar, dass man eine Matrix A immer zerlegen kann in U mal eine Diagonalmatrix, wo halt auf der Diagonalen diese Werte Omega 0, Omega 1 bis Omega n minus 1 stehen und dann eine Matrix V oder V transponiert. Und naja, warum das plausibel oder vorstellbar ist, denke ich, wenn wir wieder den Spezialfall nehmen, den wir da oben schon haben, dass das symmetrisch und positiv definiert ist, dass das so ein Paraboloid beschreibt, dann denke ich, habt ihr das wahrscheinlich schon öfter gemacht, so eine Diagonalisierung, entweder in Quantenmechanik, da findet ihr halt die Eigenwerte und multipliziert die vorne und hinten an einer Stelle dann transponiert, die Eigenwerte, sondern die Eigenvektoren transponiert und einmal normal hin. Oder aber in der Mechanik hatte ich es, wie ich selber studiert habe, mal machen müssen, halt so ein Paraboloid entlang den Achsen drehen. Ich glaube, das nennt man Hauptachsentransformation. Und da macht man genau dasselbe. Also im Wesentlichen ist diese Form mit gleichen Matrizen U und V halt bekannt. Und dann sind diese Omegas sind dann die Eigenwerte. Im allgemeinen Fall, haben wir gesagt, nennt man das Singulärwerte. Gut, und diese Definition, die braucht man für die Definition für die Konditionszahl. Und das sieht so aus, also die Konditionszahl von A ist der maximale Singulärwert dividiert durch den minimalen Singulärwert. Naja, und mein rein geometrisch, also wenn wir wieder an dem Beispiel bleiben, wo A symmetrisch und positiv definiert ist und es so ein Paraboloid beschreibt, dann sind halt diese Eigenwerte gerade die Vorfaktoren der Parabeln entlang der Achsen oder auch die Krümmungen. Also das heißt, wenn die alle gleich wären, dann wäre das ein kreisrundes oder sphärisch-symmetrisches Paraboloid. Wenn die sehr verschieden sind, dann ist dieses Ding sehr lang und sehr spitz. Und mein auch, denke ich, ist unmittelbar klar, wenn ich ein kreisförmiges Paraboloid habe, dann wird halt der Gradient, der senkrecht auf der Isolinie steht, direkt ins Zentrum weisen und dann bin ich mit einem Schritt im Minimum. Also das heißt, so eine Matrix kann ich ganz schnell mit einem einzigen Schritt das Gleichungssystem lösen. Dagegen, wenn es lang und spitz ist, also hier deutet sich schon ein bisschen an, das ist halt verzerrt und deswegen geht die Suchrichtung erstmal vorbei am Minimum. Und je extremer diese Verzerrung ist, desto länger braucht dieser Algorithmus in der Regel, um halt eine hinreichend gute Lösung zu finden. Deswegen ist diese Konditionszahl ein Maß dafür, wie gut oder wie schlecht halt so eine Matrix zu invertieren ist. Also, wenn das klein, also klein heißt in der Nähe von 1 ist, dann schnell zu lösen, das Gleichungssystem, beziehungsweise wenn es groß ist, dann viele Iterationen. Gut, also das war das, was wir das letzte Mal ein bisschen ausführlicher noch an der Tafel stehen hatten. Jetzt dazu noch zwei Kommentare, um das abzuschließen. Also erstmal eine Warnung, was ihr auf gar keinen Fall numerisch machen solltet. Also wenn ihr jetzt eine Matrix habt, die nicht symmetrisch und positiv definiert ist, dann könntet ihr vielleicht die Idee haben und sagen, naja, stört mich eigentlich nicht weiter, dann muss ich nicht in die Literatur gehen und neue Verfahren mehr hersuchen, sondern ich kann genau dieses CG-Verfahren verwenden, wenn ich folgenden Trick mache, nämlich löse A transponiert A, x gleich a transponiert x anstelle von ax gleich b. Naja, und was mir das erstmal bringt, a transponiert a, das ist offensichtlich symmetrisch und das ist auch positiv definiert, also in gewisser Weise wie bei Zahlen, ein Quadrat ist eine positive Zahl, das Quadrat von der Matrix ist eine positiv definierte Matrix. Also hier hätte ich jetzt die Eigenschaften erfüllt für dieses CG-Verfahren und damit, also anstelle von dem hier, was offensichtlich genau die gleiche Lösung hat wie dieses System hier, weil ja nur von links nochmal eine Matrix hinmultipliziert wurde, also könnte ja die Idee sein, löse das hier da anstelle von dem hier, zum Beispiel mit diesem konjugierten Gradientenverfahren. Gut, und den Punkt, den ich machen will, ist, euch davor zu warnen und euch zu bitten, oder was, das niemals zu machen, denn das numerische Problem, was es da halt gibt, ist, dass wenn er jetzt diese Matrix anguckt, A transponiert A anstelle von dieser Matrix hier, die Konditionszahl von A transponiert A, die kann man relativ leicht ausrechnen, nämlich ist die Konditionszahl von A transponiert A halt nichts anderes wie die Konditionszahl von A zum Quadrat. Also müsst ihr im Prinzip halt nur hierher gucken und für A transponiert A könnt ihr halt diese Zerlegung zweimal machen und dann habt ihr halt diese Singulärwerte da mehr oder weniger quadriert. B muss stehen, ja, genau, sorry. Geschrieben.
Warum sagen wir jetzt, weil die Konditionszahl von A transponiert A gleich Konditionszahl von A Quadrat ist, dass man das jetzt nicht mehr lösen sollte?
Naja, ich meine, wenn ich halt eine große Konditionszahl für A habe, dann tue ich mich ja schon hart und dann habe ich halt für A transponiert A das Quadrat der Konditionszahl.
Also die Konditionszahl aber klein ist, dann ist.
Genau, also deswegen in Anführungszeichen. Ich meine, wenn du eine kleine, gutartige Matrix hast und du hast jetzt zufällig diese Methode zur Verfügung, dann prima, dann mach das. Aber wenn du halt ein aufwendiges Problem hast und typischerweise bei iterativen Methoden redet man immer über schwierigere oder aufwendigere Probleme, weil sonst würde man direkte Verfahren wahrscheinlich verwenden, dann ist es halt wirklich essentiell, dass man Rechenzeit spart. Also ich setze mal hat schon Beispiele erwähnt, zum Beispiel wir am Institut, wir machen so Matrizen der Größenordnung 100 Millionen mal 100 Millionen und eine Inversion oder eine Lösung vom linearen Gleichungssystem dauert so ein bisschen zwischen vielleicht eine Stunde und 10 Stunden. Aber das muss man nicht einmal machen, sondern das muss man viele, viele Tausende von Malen machen. Und wenn ich jetzt halt einen Faktor 2 oder 10 in dieser Inversionszeit verliere oder gewinne, ist es halt schon enorm. Also Computerzeit ist sehr, sehr teuer auch. Und deswegen sollte ihr das halt vermeiden, es sei denn, ihr habt wirklich da primitive Probleme.
Also sind allgemein eigentlich die Konditionszahl von A sehr groß? Und deswegen wird man
sicher. Naja, allgemein, das kann man natürlich auch wieder nicht sagen, wenn ihr eine Matrix habt, die zum Beispiel nahe an der Identität ist oder nahe einer Diagonalmatrix mit ähnlichen Einträgen, man dann hat eine gute Konditionszahl. Je weiter das von entfernt ist, desto schlechter ist das. Also eine wirklich allgemeine Aussage über die Konditionszahl kann man nicht machen. Das hängt wirklich vom Problem ab. Ich meine, die kann man ausrechnen halt, wenn ihr viele ähnliche Matrizen habt, die ihr da invertieren müsst, kann man eine Vorstellung von kriegen. In der zweiten Bemerkung werde ich jetzt noch diese Vorkonditionierung kurz skizzieren, was man halt machen oder versuchen kann, um eine schlechte Konditionszahl zu einer besseren zu machen. Aber im Prinzip, das muss man halt ausprobieren. Aber nichtsdestotrotz ist es schon mal gut, wenn man überhaupt ein Kriterium hat, also nicht einfach nur Matrizen hat und die auf den Rechner gibt und sich halt bei einer wundert, warum es lang dauert und bei der anderen überrascht ist, dass es so schnell geht. Also mit dieser Zahl, man, das ist jetzt wahrscheinlich nicht exakt proportional zur Zeit, aber es ist zumindest ein guter Richtwert, wie leicht oder wie schwer sich so ein Verfahren tut, die zu invertieren. Gut, also das niemals machen, weil das hier ist halt numerisch viel schlechter verhalten. Zumindest, wie jetzt gerade schon angemerkt wurde, bei großer Konditionszahl von A. Naja, und stattdessen sollte er halt diese verallgemeinerten Methoden nehmen. Das letzte Mal nicht diskutiert, aber zumindest deren Namen, den wir genannt haben, also Abschnitt 672. Da gab es diese, ja, zum Beispiel bikonjugierten Gradienten und andere, ich glaube zwei oder drei weitere Namen habe ich euch noch genannt. Also da würde ich euch halt empfehlen, guckt in der Literatur nach und wählt dann ein Verfahren, was für eure allgemeinere Matrix A direkt funktioniert, ohne dass ihr halt dieses A transponiert A machen müsst. Also ihr könnt es ja auch mal problemlos ausprobieren. Ich meine, macht mal irgendwie eine Matrix zufällig und programmiert dieses Verfahren und dann löst danach mal dieses A transponiert A und messt mal die Zeit mit dem Computer. Und ich meine, wahrscheinlich kann man das irgendwie beliebig fortsetzen, indem man viele Potenzen von A transponiert A vorne hin multipliziert, einfach um halt ein bisschen rumzuspielen. Und ich nehme an, dass man das dann deutlich sehen wird, wie die Zeit immer, immer länger wird, obwohl man eigentlich eine Matrix gleicher Größe löst. Gut, und naja, also wenn man jetzt trotz alledem halt eine große und damit schlechte Konditionszahl hat, dann macht man häufig Folgendes, nämlich eine sogenannte Vorkonditionierung. Und Naja, also die Idee hinter der Vorkonditionierung ist einfach. Was schwierig ist, ist die richtige Vorkonditionierungsmatrix zu finden. Also löse B A x gleich B mal B statt AX gleich B. Naja, im ersten Moment sieht es jetzt fast so ähnlich aus wie das, was wir da oben hingeschrieben haben. Der Unterschied ist, dass man halt nicht die Matrix A im Prinzip hier nochmal stehen hat, sodass sich die Konditionszahl dann quadriert, sondern jetzt verwende ich halt eine andere Matrix B, die muss ich halt geschickt wählen, und zwar sollte diese Matrix B die Eigenschaft haben, dass es zum Beispiel in etwa das Inverse von A ist. Also ich meine, exakt habt ihr das Inverse von A natürlich nicht, weil wenn er das hätte, dann müsste er keine Gleichungssysteme lösen. Aber nichtsdestotrotz kann man halt versuchen, Matrizen zu finden, die dieses A so ungefähr in diese Gestalt bringen. Also wenn man hat bx gleich b, sorry, falsche Zeile, wenn man hat ba ist etwa 1, also das ist die eine Forderung und damit ist die Konditionszahl von ba halt auch in etwa 1. Also löse das hier, wobei das hier gilt. Also das B, A numerisch leichter zu handhaben als A. Wobei nochmal, also das ist halt kein wirklicher Algorithmus, der jetzt an der Tafel steht, sondern wenn ihr halt eine schwierige Matrix habt, könnt ihr euch halt Gedanken machen oder ausprobieren oder irgendwas versuchen, damit ihr halt so eine Matrix B findet, die diese Eigenschaft hier hat, und dann könnt ihr dieses Gleichungssystem halt versuchen zu lösen. Naja, und wenn ihr so eine Matrix B findet, die die Konditionszahl besser macht, dann gewinnt er halt letztendlich, obwohl er vielleicht nochmal Multiplikationen mit B machen müsste. Also das ist das, was man häufig tut und findet. Also auch wieder jetzt bei unseren Problemen. Ich muss sagen, ich habe diese Algorithmen nicht geschrieben, aber die, die sich da Jahre mit beschäftigt haben, unsere typischen Matrizen zu invertieren, die haben da halt viel Zeit investiert, um geeignete Vorkonditionierungsmatrizen zu finden, und haben halt da, weiß nicht genau jetzt, quantitativ, aber einen ordentlichen Faktor an Geschwindigkeit in der Inversion oder in der Lösung der linearen Gleichungssysteme wieder rausgeholt. Gut, so viel zum Kapitel der linearen Gleichungssysteme. Dann kommen wir zur nächsten größeren Sache, nämlich zur numerischen Integration. Ich gleich mal zwei Zettel hier durchgeben könnt. Okay, also numerische Integration, da wollen wir erst einfach beginnen, und zwar eine Integration in einer Dimension. Das Ziel, nehme ich an, ist relativ klar, also wahrscheinlich habt ihr auch irgendwann schon mal in eurem Leben numerisch integriert, dass ihr halt irgendwie da so Treppenstufen gebildet habt und die aufsummiert habt. So, glaube ich, führt man auch in der Schule oder halt zu Beginn hier in der Mathematik das Integral ein. Also was jetzt halt kommt, ist irgendwie eine Verbesserung dieser Methoden, damit man halt ein möglichst genaues Ergebnis in möglichst kurzer Zeit bekommt. Also Ziel, berechne das bestimmte Integral. Groß I, was Integration über x ist, von a nach b, f von x. Gut, und wenn das jetzt diese Aufgabe physikalisch zu motivieren, ist, glaube ich, nicht unbedingt nötig. Also es tritt so häufig auf, dass ihr da wahrscheinlich Dutzende von Anwendungen im Kopf habt. Also spezielle physikalische Motivation. Hinfällig wird. Häufiger auf, also um einiges mal zu nennen, die Normierung von Wellenfunktionen wäre eine Sache. Also das war ein Beispiel, was wir bereits hatten, wenn ihr euch zurückerinnert, wo wir diese Shooting-Methode verwendet haben, um die Wellenfunktionen vom Topf und vom harmonischen Oszillator zu bekommen. Die waren nicht auf 1 normiert, sondern irgendwie zufällig normiert. Und wenn ihr die jetzt halt noch normieren hättet wollen, dann hättet ihr halt das Integral über die Wellenfunktion zum Quadrat bilden müssen. Und das wäre halt gerade dann dieses Verfahren, was ihr dafür verwenden würdet. Also Normierung von Wellenfunktionen oder aber eine andere Standardsache in der Physik, wo es auch einen Übungszettel zu geben wird, ist bei erster Ordnung Differentialgleichungen. Die löst man halt häufig durch Trennung der Variablen und führt das Ganze auf ein Integral zurück. Naja, und also so ein eindimensionales Integral ist dann halt zu lösen. Also Trennung der Variablen, das heißt eine Methode, gewisse Differentialgleichungen zu lösen, oder aber wenn ihr Kräfte dazu zur Verfügung habt, könnt ihr mit Integration Potentiale berechnen. Naja, die Liste, glaube ich, die kann man beliebig fortsetzen. Gut, also steigen wir direkt ein mit was, was euch zumindest in Spezialfällen bekannt vorkommt, weil es halt an diese Treppenstufen da erinnert, die ich schon genannt habe. Das sind die sogenannten Newton-Cotes-Formeln. Und die Idee ist die folgende. also nähere f von x sind Integranten durch ein Polynom. Und ein Polynom kann man einfach integrieren und damit integriere das Polynom exakt. Gut, und eine Möglichkeit, dieses f durch ein Polynom zu nähern, die relativ einfach und angenehm ist, ist die Lagrange-Interpolation. Also möglicherweise habt ihr das auch schon mal gesehen, das sind spezielle Polynome, wo ich mehr oder weniger ohne Rechnung sofort ein Polynom hinschreiben kann, was halt eine gewisse Menge an Punkten interpoliert. Also das funktioniert folgenderweise. Wähle n plus 1 Schnittstellen. xj. Und die wollen wir zwischen 0 und n nummerieren. Und da gibt es halt dann zugehörige Funktionswerte vom Integranten, die sollen fj heißen. Und fj ist halt nichts anderes wie f von xj, also eine abkürzende Schreibweise. Gut, und um also diese Funktionswerte fj an den Schnittstellen xj mit einem Polynom zu interpolieren, definiert man geeignete Basisfunktionen, die sogenannten Lagrange-Polynome. Und die sehen so aus, also lj, da gibt es halt auch n plus ein Stück davon, lj von x ist das Produkt von k ungleich j, x minus xk und im Nenner xj minus xk. Und naja, also j hat halt n plus 1 Werte und einer fällt weg, weil halt k ungleich j sein soll. Also habe ich n Faktoren und damit ist das Ganze ein Polynom vom Grad n. Und mit dieser Definition habe ich eine schöne Eigenschaft erreicht. Im Prinzip diese Definition sich genau auswendig zu merken, finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber wenn ihr euch die Eigenschaft auswendig merkt, die folgendermaßen lautet, dann könnt ihr euch relativ schnell wieder die Definition überlegen, nämlich lj von xj, lj von xk ist Delta jk. Also das heißt, wenn ich ins Lagrange-Polynom die Stützstellen einsetze, dann kriege ich halt einmal eine 1 und sonst immer eine 0 raus. Und ich denke, das ist auch plausibel, denn wenn ich halt irgendeine Stützstelle einsetze, dann wird in der Regel einer dieser Faktoren im Zähler hier 0, weil ich halt x minus erste Schnittstelle, zweite Schnittstelle und so weiter habe. Die einzige Ausnahme ist, wenn halt ich gerade das k-te Polynom nähe, dann fällt dieser Faktor hier weg. Und naja, wenn der wenn ich für x die k-te Schnittstelle einsetze, dann fällt der entsprechende Faktor xk minus xk weg, wegen diesem Ausschluss da unten. Und ich habe halt sozusagen alle Kombinationen, also ich mache hier ein Produkt über alle stehen und dann dividiere ich halt dieselben Zahlen im Nenner wie im Zähler und habe damit ein Produkt von Einsen. Jetzt habe ich es wieder falsch gesagt, oder? Sorry fürs Durcheinander. War es richtig? Machen wir doch einfach ein ganz kurzes Beispiel, dann ist es, glaube ich, deutlicher und besser wie meine Worte da. Machen wir irgendwie n gleich 2 oder so und nehmen wir zufällig mal irgendeins raus, das L1. Dann habe ich halt da stehen die Summe über alle Indizes bis auf den ersten. Dann steht x minus x0 dividiert durch x1 minus x0 mal x minus x2 dividiert durch x1 minus x2 da. Gut, und jetzt, naja, wenn ich halt habe x gleich x1, dann sieht man, glaube ich, sehr schnell, dass das ja eine 1 ist und das hier eine 1 ist. Und damit ist dann L1 gleich 1. Und wenn x gleich x0 oder x2 ist, dann habe ich halt entweder hier eine 0 stehen oder hier eine 0 stehen. Und damit ist L1 gleich 0. Also ich glaube, das ist überzeugender wie diese langen Sätze, die jetzt zu nichts geführt haben. Und halt, naja, beliebig erweiterbar für größere n und so weiter. Also mein Tipp, merkt euch, die Idee der Lagrange-Polynome, halt das hier ist zu erreichen und vielleicht gerade noch, dass da n-lineare Faktoren aufmultipliziert werden. Und dann, glaube ich, könnt ihr rückwärts vielleicht durch so einen Zwischenschritt euch diese Definition wieder hinschreiben, wenn ihr es mal vergesst. Okay. Und auf jeden Fall mit diesen Polynomen und dieser schönen Eigenschaft LJ von X, XK ist Delta JK, kann ich jetzt halt unmittelbar eine Funktion hinschreiben, die diese n plus 1 Stützstellen interpoliert und damit den Integranten approximiert. Approximiere Integrant und zwar. Also f von x wird halt beschrieben in etwa durch eine Funktion g von x, die aussieht als Summe auch wieder über alle j gleich 0 bis n. Und jetzt die Funktionswerte fj mal diese Basisfunktion oder Lagrange-Polynome lj von x. Und auch hier ist halt wieder die gleiche Logik. Sobald ich halt für x eine der Stützstellen einsetzt, wird halt lediglich eins dieser Lagrange-Polynome 1 und alle anderen 0 und damit kommt halt für die Stützstelle xj genau der Funktionswert fj raus und das ist halt die Bedingung, die ich brauche für eine Interpolation. Also sieht dann etwas so aus. Hier ist x, hier ist ja f von x, dann habe ich halt irgendwie eine Funktion und wähle vielleicht drei Stützstellen x0, dann habe ich hier f0, x1 und x2, f1, f2. Naja, und wenn ich jetzt dann diese Funktion g da durchlege, das ist, was wir da oben hingeschrieben haben, Also die Lagrange-Polynome sind dann vom Grad 2 bei drei Schnittstellen und die Summe von Grad 2 Polynomen ist auch ein Grad 2 Polynom, also habe ich insgesamt eine Parabel und wie wir uns überlegt haben, interpoliert es diese Punkte. Also das heißt, die Approximation wird dann halt ungefähr so aussehen, dieses g von x. Also n gleich 2, daraus folgt g von x ist eine Parabel d f von x approximiert. Und zusätzliche Eigenschaft f von x ist gleich g von x für x gleich xj. Gut, also das war jetzt eigentlich erstmal eine Vorübung und jetzt können wir halt das numerisch approximierte Integral also hinschreiben. Integriere den approximierten Integranten und zwar also i, das ist nochmal eine Wiederholung, ist Integral von a nach b dx f von x. Gut, und die Näherung ist halt, dass ich jetzt hier g von x einsetze. Naja, und wenn ich das mache, dann habe ich halt Integral von a nach b dx, Summe über j gleich 0 bis n, also diesen Ausdruck von da oben, fj lj von x. Naja, und jetzt kann ich halt Integral und Summe vertauschen und dann habe ich stehen Summe j gleich 0 bis n fj und dann Integral a bis b dx lj von x. Gut, und was hier steht, das sind ja jetzt eigentlich Sachen, die hängen nicht mehr ab von eurem konkreten Integranten, sondern das sind lediglich die Lagrange-Polynomien, die Schnittstellen. Also das heißt, wenn ihr die Schnittstellen in einem festen Schema wählt oder so, und die Lagrange-Polynome sind ja auch einmal halt definiert und verändern sich nicht, dann könnt ihr diese Integrale lösen und immer wieder verwenden, wenn ihr eine Integrationsaufgabe löst. Also das sind jetzt irgendwelche Zahlen wie j und letztendlich, wenn ihr die einmal habt, ist das approximierte Integral Gradsumme j gleich 0 bis n fj mal wj. Gut, bevor wir zu Spezialfällen kommen, zum Beispiel diese eine Sache, die ihr vielleicht auch gesehen habt, Trapezregel für die Integration, was man jetzt sehr schön geometrisch dann zeichnen kann, will ich gerade noch Fehlerabschätzungen angeben, wobei das sind komplizierte Formen und auch relativ umfangreiche Herleitungen, die ich hier nicht machen will. Also ich will euch nur zeigen, wenn er das tut, mit welchen Fehlern ihr hier zu rechnen habt und gibt noch die Literatur an, wo ihr, wenn ihr wollt, es nachlesen könnt. Also Fehlerabschätzung. Wobei die Voraussetzung ist, damit es gilt, dass die Schnittstellen zwischen A und B liegen. Also innerhalb des Integrationsbereichs muss man zwei Fälle unterscheiden. N ist gerade, dann ist also der Fehler, den er beim numerischen Integrieren macht, dass Delta I, nenne ich das, das es definiert hat als Betrag von Integral dx a bis b f von x minus g von x, also echter Integrant minus approximierter Integrant. Und naja, das kann man halt zeigen, dass das ist eine Konstante kn durch n plus 2 Fakultät und dann n plus 2 der Ableitung von Xi, wobei das Xi unbestimmt ist, so ähnlich wie wenn er bei einer Taylor-Entwicklung ein Restglied abschätzt, dann wisst ihr ja auch nicht genau, wo diese Ableitung zu wählen ist. Also Xi ist irgendeine Zahl in A und B. Gut, und dieses Kn, das kann man auch angeben, das ist ein Integral von A nach B. X Produkt j gleich 0 bis n x minus xj dx. Und naja, das sind n plus 1 Faktoren von x und noch ein x, also n plus 2. Und wenn ich es aufintegriere, wird es zum Polynom n plus dritten Grades. Und deswegen ist es wahrscheinlich nicht sehr verwunderlich, dass das irgendwie proportional ist zu b minus a hoch n plus 3. Also das hier und auch den ungeraden Fall, den ich gleich hinschreibe, wenn ihr den Beweis haben wollt, also kann man zeigen. Aber es ist nicht ganz einfach. Und hier würde ich euch wieder dieses Grabmüller-Skript empfehlen, wenn ihr das wirklich wissen wollt. Also, ja, ich schreibe den ungeraden Fall noch hin, der sieht fast genauso aus, und dann erläutere ich, was an diesen recht komplizierten Ausdrücken eigentlich das Interessante oder Wesentliche ist, was man rausnehmen oder mitnehmen sollte. Also wenn n ungerade ist, sieht es ähnlich aus. Delta I ist halt auch wieder genauso definiert. A nach B, dx, f von x minus g von x. Und auch da habe ich ein kn durch n plus 1 Fakultät f n plus 1 von Xi mit Xi-Element zwischen A und B, und das Kn ist in dem Fall auch ein Integral von A nach B, Produkt j gleich 0 bis n, also dieses Mal fehlt das x da vorne, x minus xj dx, und das ist proportional, weil halt das x fehlt, gerade zu einer Potenz um 1 niedriger b minus a hoch n plus 2. Gut, also, mein, was ist interessant an diesen etwas kryptischen rechten Seiten? Also einerseits, denke ich, ist das ja wichtig mitzunehmen, denn das zeigt ja an, wie groß irgendwie der Fehler ist, den ich mache. Also wenn ich halt irgendwie mein Integrationsintervall, also nehmen wir von mir aus dieses Bild hier von A nach B, wenn ich das hier beschränke oder wenn ich das hier relativ klein mache, dann wird der Fehler halt umso besser, je höher ich in der Ordnung gehe, und zwar wird es unterdrückt mit b minus a, halt einmal in der n plus dritten Potenz und einmal in der n plus zweiten Potenz, je nachdem, ob ich für eine gerade oder ungerade von Stützstellen, Anzahl von Stützstellen mich entscheide. Also am Ende wird halt b minus a immer klein gewählt sein, sonst taugt diese Polynomapproximation halt nichts, Und das zeigt an, wie stark halt mein Fehler runtergeht, wenn ich diese Integrationsintervalle kleiner und kleiner und kleiner mache. Also das ist eine Sache, die ja, ich weiß nicht, ob man sich merken muss oder kann, aber zumindest, wenn er da halt zurückblättert oder überlegt, wie viele Stützstellen zum Beispiel, welcher Polynomgrad ist geeignet, ist das das Wesentliche. Naja, und die zweite Eigenschaft, die auch noch ganz interessant ist, meine ich, das ist diese Ableitung, also insbesondere was da oben steht, das n plus 1 und n plus 2 Ableitung. Naja, und da gibt es dann eine einfache Konsequenz halt aus diesen Dingern, nämlich dass Polynome vom Grad n plus 1 bzw. n werden exakt integriert. Das ist vielleicht auch im ersten Moment nicht zu erwarten oder fast eine verblüffende Feststellung, denn wenn ich n Stützstellen verwende, dann habe ich zum Approximieren Polynome vom Grad n minus 1. Und wenn ich halt ein Polynom vom Grad n oder n plus 1 mit einem Polynom vom Grad n minus 1 approximiere, dann kann ich das ja offensichtlich nicht exakt nachmachen im Integranten. Also hier wird sich eine Differenz ergeben in den Integranten, aber nichtsdestotrotz, das Volumen unter der Kurve, also der Wert des Integrals, das ist eben gleich, wie man halt daraus sieht, denn wenn halt der Fehler mit der n plus 1 oder n plus 2 Ableitung erst kommt, die ist natürlich halt bei solchen Polynomen vom Grad n oder n plus 1 ist die 0. Also das heißt, ich kann, wenn es nur um den Wert der Integration geht, mit niedrigeren Polynomen ein höheres Polynom approximieren und kriege trotzdem die richtige Zahl. Da werden wir dann später noch ein Beispiel sehen, wo das noch deutlicher hervortritt. Also das sind diese beiden Dinge, die man, denke ich, da rauslesen kann und wo es sich lohnt, darüber nachzudenken. Diese anderen Sachen jetzt, der Vorfaktor mit der Fakultät oder was, der ist meines Erachtens nicht besonders wichtig. Okay, dann das Ganze mal ein bisschen konkreter zu machen. Jetzt ein paar Beispiele, wo auch diese Zettel, die euch ausgeteilt sind, für gut sind. Also mit das Einfachste, was man machen kann, ist die sogenannte Trapezregel. Die Trapezregel, die ergibt sich aus diesen allgemeinen Überlegungen, wenn man n gleich 1 setzt. Und naja, außerdem muss ich jetzt halt die Wahl meiner Stützstellen spezifizieren. Und bei dem, was man Trapezregel nennt, wählt man halt die Stützstelle x0 als die linke Integrationsgrenze und die Stützstelle x1 als die rechte Integrationsgrenze. Gut, und damit habt ihr irgendwo alles zusammen. Also jetzt könnt ihr halt das Integral da hinschreiben, wie es da unten steht. Was ihr machen müsst, ihr müsst halt jetzt hier die Lagrange-Polynome vom Grad 1 einsetzen, wie es da auf der anderen Tafel definiert wurde, mit den Stützstellen a und b, die ich gerade angegeben habe. Und dann könnt ihr halt diese Integrale lösen und bekommt entsprechende Gewichte wj, mit denen ihr halt die Funktionswerte multipliziert. Wobei, also das ist nicht sehr erstaunlich, was für Gewichte jetzt da rauskommen. Also das Integral von a nach b dx f von x ist halt, naja, wie man sich wahrscheinlich auch ganz intuitiv denkt, Grad 1/2 f0 plus 1/2 f1, also Mischung aus rechten und linken Funktionswert an den Grenzen mal die Integrationsbreite, die ich jetzt h nenne. Und das h, das wird im Folgenden definiert sein, immer als b minus a dividiert durch n. Gut, und kann man ein Bild weiter zu malen, das ein bisschen plausibler zu machen, wenn das f ist und das x ist und ich integriere von a nach b, dann sind halt das ja meine Stützstellen und was ich halt hiermit berechne, ist dann, glaube ich, verständlicherweise gerade der Inhalt dieses Trapezes. Deswegen auch der Name Trapezregel. Und also ist halt auch, glaube ich, klar, dass da oben jetzt halt ein gewisser Fehler entsteht. Das ist das, was man Delta I genannt haben. Gut, und das Delta I, das kann man auch ein bisschen konkreter noch angeben. Delta I ist, jetzt müsst ihr da unten hinschauen, wir sind bei n gleich 1, also im ungeraden Fall, das ist Integral von a nach b, x minus a, x minus b, dx dividiert durch 2 f' von xi. Naja gut, und also dieses Integral ist nicht schwer analytisch zu lösen. Was da dann rauskommt, wenn er das macht, ist minus h hoch 3 zwölftel f' von xi. Und das ist dann Ordnung h hoch 3. Also die wesentliche Aussage ist halt, dass sozusagen die Breite des b minus a, was gerade dieses h da oben ist, dass halt der Fehler proportional zu dieser Breite hoch 3 ist. Wobei den absoluten Fehler, da kann man halt allgemein nichts sagen, ohne den Integranten zu kennen, da ist halt in dem Fall die doppelte Ableitung von xi erforderlich. Und ich denke, das ist auch irgendwie wiederum plausibel, dass da halt die zweite Ableitung stehen muss, wie man im Bild sieht. Also die erste Ableitung, die kann natürlich sein, wie will. Wenn die zweite Ableitung verschwindet, dann kann das Trapez halt, egal welche Steigung die Funktion hat, das perfekt modellieren. Aber wenn halt der Integrant eine gewisse Krümmung hat oder so, dann wird er halt abweichen von der geraden Approximation. Und ich denke, es ist auch verständlich, dass die Abweichung umso schlimmer ausfallen kann, je größer halt die Krümmung ist. Also eine ganz starke Krümmung könnte halt irgendwie einen starken Peak nach oben oder unten zur Folge haben. Und dann gibt es halt viel Flächendifferenz zu unserer Approximation. Also deswegen, denke ich, sieht man im Bild ein bisschen besser nochmal diese Motivation von diesen Ableitungen fn plus 1 oder fn plus 2 an der beliebigen Stelle xi. Gut, also das ist so etwa das Primitivste. Ich meine, wahrscheinlich ohne, dass ich irgendwas jetzt von diesem Formalismus hier erzählt hätte, wenn er selber halt überlegt hätte, wie kann ich die Fläche unter einem Graphen ausrechnen, dann wäre er wahrscheinlich auf diese blau eingekringelte Formel auch gekommen. Was wir jetzt halt gewonnen haben, ist erstens einen allgemeinen Formalismus, der das besser und besser und besser macht, ohne dass wir uns was Neues überlegen müssen, und der halt das hier enthält und gleichzeitig eine gewisse Aussage, auch wenn ich es nicht bewiesen habe, zur Fehlerabschätzung. Und naja, zu die nächst bessere Sache, und da glaube ich, hätte man schon Schwierigkeiten gehabt, die unmittelbar hinzuschreiben. Das wäre halt, wenn man nicht eine, sondern zwei Schnittstellen wählt, die hat auch einen Namen, Simpson-Regel. N gleich 2. Also wenn ich die Schnittstellen wähle, x0 gleich a, x1 gleich a plus h, also wenn ihr da oben drauf guckt, ist das gerade die Mitte zwischen a und b, und x2 gleich a plus 2h, und das ist halt gerade b. Und naja, das Integral von a nach b dx f von x, das ist halt auch wieder in etwa dann das Approximierte, und für das Approximierte da unten muss ich halt wieder diese Gewichte ausrechnen, und die Gewichte, die ich ausrechne, sehen folgendermaßen aus: ein Drittel f0 plus 4 Drittel f1 plus ein Drittel f2 multipliziert mit h. Und gut, dieses Mal, denke ich, wäre es halt nicht so offensichtlich gewesen. Ich meine, dass man wahrscheinlich besser werden kann, wenn man halt noch einen Funktionswert in der Mitte auswertet und auch dazu nimmt, ist klar. Aber dass ich jetzt dem gerade ein Gewicht vom relativen Größen 4 gebe im Vergleich zum rechten und zum linken, um damit halt das Beste zu erzielen, oder was heißt das Beste, also zumindest halt von der Idee her so eine Interpolation des Integranten mit einem Polynom habe, das denke ich, wäre nicht offensichtlich gewesen ohne diese Vorarbeiten, die wir da geleistet haben. Die 2, die müsste in dem h drin stecken. Das h, das ist ja b minus a dividiert durch n, und n ist 2. Also ich denke, deine Bemerkung zieht ein bisschen darauf ab, dass, was auch ein guter Test ist, also die Gewichte der Funktionswerte, die müssen in Summe 1 sein, sonst hätte man halt zu viel oder zu wenig. Und wenn man jetzt das alles aufaddiert, kommt man halt auf ein Drittel plus 4 Drittel plus ein Drittel auf 2. Aber das ist halt so gemacht, dass dieses h selber, das ist nicht die gesamte Breite, sondern das ist halt immer die Differenz von einer zur nächsten Schnittstelle, und da ist halt nochmal ein Faktor 2 drin, der das dann wieder letztendlich die Multiplikation der Gewichte mit h und deren Summe dann zu einer 1 macht.
Und das ist aber jetzt nicht zweimal Trapez angewendet mit einer halben Schnittstelle, oder?
Das zweimal Trapez, das ist, da werden wir noch drauf kommen, das ist ein guter Trick, der viel besser ist wie die Trapezregel selber. Aber das ist hier jetzt nicht gemacht, sonst müsste eine 2 stehen, genau. Also diese Koeffizienten hier, also das ist nichts, was ich jetzt hier vorrechne, aber das ist wirklich eine sehr simple Rechnung. Da müsst ihr halt nur ein Polynom integrieren. Also das ist eine einfache Übungsaufgabe für jemanden, der halt gerade das Integrieren lernt. Man müsste das Lagrange-Polynom hinschreiben einfach und dann aufintegrieren, und dann kriegt er diese Zahlen raus. Also das ist nichts Schwieriges, oder? Wenn er zu höheren Ns geht, ich meine, dann würde man vielleicht Mabel oder Mathematica halt verwenden. Das kann das dann zuverlässig und sehr, sehr schnell ausspucken. Gut, und na, auch hier kann ich wieder das Delta I mir angeben. Das ist minus h hoch 5, 90stel in dem Fall. Und weil ich halt ein höhergradiges Polynom jetzt habe, kommt der Fehler nur dann zu Wege, oder durch Eigenschaften des Integranten zu Wege, wo halt die vierte Ableitung widerspiegelt. Also f4 von xi, und das ist Ordnung h h hoch 5. Und weil es gerade auch angesprochen wurde, ich denke am Vergleich zwischen hier und zwischen hier sieht man schon deutlich, dass das nicht jetzt einfach zweimal die Trapezregel ist, sondern was Besseres ist wie zweimal die Trapezregel. Denn ich meine, wenn ich zweimal die Trapezregel anwende, dann hätte ich halt irgendwie h halbe hoch 3 oder sowas und das verdoppelt. Dagegen hier bin ich jetzt halt bei einer Genauigkeit von h hoch 5, wenn ich das mache. Wobei natürlich, mein absolut kann man da keine Zahlen mehr angeben oder so, das hängt halt wirklich von diesen entsprechenden Ableitungen noch ab. Also es kann da zu gewissen Verzerrungen kommen, aber nichtsdestotrotz, die Potenzen in H, glaube ich, ist schon eine entscheidende Größe, wie man auch gleich auf den Zetteln sehen, die euch da ausgeteilt hat. Ich würde sagen, das gucken wir uns gerade noch an, bevor wir eine kurze Pause machen. Ja, n gleich 2 und f 4.
Ja, n plus 2.
Ne, hier steht 4.
Ach, 4 steht da.
Also, sorry, das ist mir. Gut, also das ist im Prinzip gerade dieses Grabmüller-Skript, was ich ja schon öfter empfohlen habe. Also wie ihr seht, das ist mehr oder weniger fast wie ein Lehrbuch, so perfekt geschrieben. Und naja, die wesentlichen Sachen, die ich jetzt da rauskopiert habe, sind halt einmal nochmal ja, Zeichnungen von der Trapez- und von der Simpson-Regel, die halt jetzt hier wirklich maßstabsgetreu gemacht wurden. Also einmal interpoliere ich halt mit einer Gerade, einmal mit einer Parabel, irgendeine Funktion f von x, die integriert werden soll. Ich denke, was da im Prinzip vor sich geht, das ist klar, oder das hat man wahrscheinlich auch in meiner groben Skizze an der Tafel bereits kapieren können. Was jetzt, denke ich, ein bisschen interessanter ist, gerade wenn ihr halt das wirklich implementieren wollt, das ist dann so eine Zusammenfassung. Also wir könnten jetzt natürlich das weitertreiben, was ich hier für n gleich 1 und n gleich 2 geschrieben habe, bis, ja, hier wird es bis n gleich 6 gemacht. Es gibt halt offensichtlich gewisse Namen, ich weiß nicht, wie das historisch ging. Wahrscheinlich haben die Leute das eher von Hand entwickelt und später wurde dann erst dieser allgemeine Formalismus dazu gefunden oder niedergeschrieben. Deswegen tragen die halt da spezielle Namen. Und ja, die Notation ist ein bisschen anders. Also das Sigma K, das ist bei uns, glaube ich, das WJ hier. Oder im Prinzip das WJ, bis auf das, glaube ich, noch multipliziert wird mit dem H oder was. Also zumindest bei der Trapezregel ist halt eine Gleichgewichtung da, wie bei uns ein halben Halb. Dann bei der Simpson-Regel hat man auch dieses Ungleichgewicht 1, 4, 1. Von mittlerer zu rechter oder linker Stützstelle. Naja, und jetzt, wenn er es halt weitermacht, können dann im Prinzip diese Integrale, die da unten zu finden sind, hier ablesen. Also wenn ihr halt 4 Stützstellen habt, ist die Gewichtung so zu treffen, dann so und so weiter. Und naja, die Fehlerabschätzung, das was groß Delta I ist, ist hier das Rn, das ist hier zu sehen. Also h hoch 3 und h hoch 5, das hat man bereits beredet. Jetzt geht es halt weiter und wird langsam besser. Was man, denke ich, aussehen kann, aber was bereits hier aus diesen allgemeinen Formeln klar werden kann oder hätte müssen eigentlich, ist, dass halt das Ungerade schlechter ist wie das Gerade. Schlicht und ergreifend, weil ich halt b minus a hoch n plus 3 und hier nur n plus 2 habe. Also das heißt, wenn ich jetzt nur am h hoch 5 hier drauf gucke, dann macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt 2 oder 3 Stützstellen nehme. Also da gewinne ich nicht besonders viel. Wann ich halt wieder gewinne, wenn ich von 3 auf 4 gehe, dann bin ich plötzlich bei h hoch 7. Dann ändert sich wieder nicht viel und dann, wenn ich zu 6 Stützstellen gehe, komme ich auf h hoch 9. Auch noch ganz interessant, jetzt ohne tiefe Begründung oder Beweis, für n größer gleich 8 treten negative Gewichte von Sigma K oder bei uns von FJ auf, von WJ auf. Und diese Formen, die waren numerisch unbrauchbar. Also weiter wie zu n gleich 6 würde ich nicht gehen. Ich meine, dazu kommt dann halt noch, je schwieriger die Regel ist, desto mehr muss der Computer natürlich auch wieder rechnen, um die Genauigkeit zu bekommen. Ich bin ehrlich gesagt jetzt nicht mehr sicher, ich hätte genauer drauf gucken sollen vorher. Es könnte sein, dass das hier die Anzahl der Rechenoperationen ist, die benötigt wird, aber bin mir jetzt nicht sicher. Also ich meine, irgendwo ist es, glaube ich, wieder klar, so ähnlich wie bei den Runge-Kutta-Verfahren, dass man halt einen Kompromiss treffen muss aus einerseits Geschwindigkeit und Leichtigkeit der Implementation und andererseits aus der gewünschten Genauigkeit. Und wie gesagt, also über das, was hier angegeben ist, n gleich 6, würde ich wahrscheinlich in der Praxis nicht hinausgehen. Und bei n gleich 8 oder was, da ist es offensichtlich so, dass es keine Verbesserung mehr gibt, sondern dass es dann wieder deutlich schlechter wird. Gut, und dann irgendwie auf der anderen Seite von eurer Kopie gab es einfach noch ein Zahlenbeispiel, um das nochmal in zwei Integralen zu verdeutlichen, was da eigentlich passiert. Also, es waren zwei Integrale berechnet. Jetzt stehen, glaube ich, nur eine Zeile weiter oben. Genau. Also einmal das Integral von 0 bis 1, 1 durch 1 plus x Quadrat und einmal das Integral über e hoch x. Beides kann man analytisch lösen, um halt einen schönen Vergleich zu haben mit der numerischen Lösung. Und naja, was jetzt halt hier gemacht wird, es wird halt eine Stützstelle 2, 3, 4 und so weiter verwendet. Also gerade diese Verfahren, die wir jetzt halt vorher hatten. Und naja, man sieht, dass der Fehler halt drastisch nach unten geht. Und zwar auch ein ähnliches Muster aufweist, wie das, was wir uns halt da überlegt hatten. Also zum Beispiel da unten sieht man es noch deutlicher. Also dass zwei Benachbarte halt immer eng zusammenhängen. Dass man, wenn man von gerade zu ungerade geht, dass man eigentlich keinen großen Gewinn erzielt. Aber dann geht es halt wieder schlagartig nach oben und dann das nächste ist wieder gleich und dann geht es nochmal nach oben. Naja, und wie gesagt, mehr solltet ihr nicht nehmen. Also das ist nicht nur eine Demonstration jetzt von Zahlen und wie es im Prinzip funktioniert, sondern wenn er mal eine Integrationsroutine schreibt, oder zumindest ich fand, das ist das auch ganz hilfreich, um euer Programm zu debuggen oder zu eichen, damit es funktioniert. Denn diese Zahlen sind sicher richtig, also wenn er die nicht reproduzieren könnt, dann habt ihr irgendwie einen Fehler drin. Insofern ist dieser Zettel oder dieses Skript, glaube ich, auch diesbezüglich wertvoll. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine kurze 5-minütige